Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und immer wieder geht die neue Woche los und wir fragen uns alle, haben wir Ahnung oder haben wir keine? Also bei mir, okay, ich weiß es ja, ich bin so schlecht auch mit der Glaskugel und allen Dingen. Es ist ein wahrer Jammer, aber dafür haben wir ja Max Zielke, unseren Sky-Moderator, mit in der Mannschaft. Hallo Max, du warst beim Topspiel wunderbar und der England-Spezialist war natürlich... auch da, also Timo Schäfers, unser Kommentatorengott für die Premier League, ist auch da. Also ihr müsst heute einfach alles rausreißen und vor allem Bayern habt ihr natürlich geguckt, ist ja Pflichtprogramm. Ich glaube, Tabellenführer ist bei uns Pflicht oder ich habe keine Ahnung. Ja, schon, oder?
Uli, so ahnungslos, wie du dich selbst immer darstellst, finde ich dich übrigens gar nicht. Ich möchte mal eine Lanze brechen für dich hier, direkt zu Anfang des Podcasts. Ja, und tatsächlich... Gut. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Wann es das letzte Mal gab? Die ersten drei in der Tabelle sind allesamt sieglos aus diesem Wochenende rausgegangen. Jetzt wäre es mal die Chance gewesen für Dortmund, für Leipzig, ein bisschen aufzuschließen. Und dann wird es wieder nichts.
Die Bayern lassen mal was liegen. Das unter dem Motto, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Da lache ich mich ja schief.
Ja, eben. Sie haben ja schon vorgeschwächelt. Die Bayern waren ja nach den beiden dran. Also vielleicht haben die Bayern auch gesagt, okay, also wenn Leipzig 0 Punkte holt, der BVB auch nur einen, dann kriegen die armen Mainzer auch mal einen ab.
Ja, und übrigens, das war ein historischer Moment. Wir können direkt reingehen. Ich habe euch schon im Vorgespräch angekündigt, ich habe hier eine ganz besondere Zahl. Ich frage euch mal, ein Tabellenletzter, der auswärts beim Spitzenreiter einen Punkt holt in der Bundesliga. Wann gab's das zuletzt?
Uff. Oh. Ich weiß nur, dass die einzigen beiden Spiele, die Mainz am 14., die Bayern am 14. Spieltag nicht gewonnen haben, war im letzten Jahr gegen Mainz und im vorletzten Jahr auch gegen Mainz.
Ich hau's jetzt einfach mal raus. Es war April 2006. Damals der erste FC Köln 2:2 bei den Bayern gespielt. Unter anderem ein Tor von Albert Streit. Wer kennt ihn nicht? Also fast 20 Jahre ist das her. Das hat mich umgehauen.
Das ist Wahnsinn. Das ist in der Tat Wahnsinn.
Und was ist am Ende passiert mit dem FC? Weißt du das noch?
Das kann ich dir nicht sagen. Das hast du noch im Kopf?
Ja, wahrscheinlich sind sie abgestiegen. Würde ich jetzt fast drauf wetten. Aber das war schon interessant, was da gestern in der Allianz Arena zu bestaunen war. Ich hätte auch noch eine Statistik. Mainz ist mit 0 Kopfballtoren reingegangen diese Saison in dieses Spiel und geht mit 2 raus. Und die Bayern fangen sich 63%, 7 von 11 Gegentoren nach ruhendem Ball. Also wenn was geht, wenn die Bayern irgendwie verletzlich sind, dann, wenn der Ball vorher ruht. Aber tatsächlich die Verteidigung, wie sie aufgestellt war, das war auch einigermaßen interessant.
Ja, ich würde nur sagen, Vincent Kompany schaut doch immer 400 Spiele an und Videostudium. Ich glaube, als nächstes muss der Standardtrainer ran. Keine Ahnung, wer da zuständig ist. Aber das ist schon eine unglaubliche Zahl. Aber man darf auch nicht vergessen, die Bayern haben jetzt 11 Gegentore. Das ist übrigens europaweit, sind sie da vorne dabei. Arsenal hat 10. Und nur eine Mannschaft hat natürlich erst 8 Gegentore im internationalen Superfußball. Das ist Schalke 04, Tabellenführer der Liga 2. Aber was anderes, nee, diese Standardschwäche bei den Bayern ist schon unglaublich. Und irgendwie hast du immer das Gefühl, sie stehen im Raum. Aber wenn sie im Raum stehen, dann müssten sie meiner Ansicht nach ein bisschen höher stehen, weil dann stehen die anderen grundsätzlich im Abseits. Oder du machst den alten Bauerntrick, schaust, wer von außen kommen an, den blockst du weg und die vorne stehen, dann gehst du einfach kurz bevor der auf den Ball drauf hat, einen Schritt nach draußen und dann ist alles wunderbar. Dann geht die Fahne hoch oder irgendwas. Bitte lassen Sie sich doch irgendwas einfallen, wenn du gegen Mainz schon die Dinger kassierst. Boah, trotz irgendwie fast 1000 Pässen, fast hätten sie es geschafft, in einem Spiel 1000 Pässe zu spielen, waren 950 und ein paar zerquetschte, glaube ich, am Ende.
Seitdem ich Fußball gucke, höre ich Fußballkommentatoren sagen, wenn eine Mannschaft nach dem Freistoß, nach dem Eckball ein Tor macht, das haben sie auch trainiert. Das hört man aber immer nur im Erfolgsfall, immer nur, wenn eine Mannschaft ein Tor macht. Wenn mal einer hinten einen rausköpft, dann habe ich noch nie einen sagen hören, ah ja, das macht der Innenverteidiger gut, das haben sie trainiert. Eigentlich denkt man sich ja, das ist die berechenbarste, die statischste Situation, die du haben kannst. Das musst du ja irgendwie trainieren können, aber so viele Mannschaften, Köln kann man dazu packen, die haben jetzt seit diesem Wochenende 13 Gegentore nach Standards, auch wenn, glaube ich, 4 oder 5 Elfmeter mit dabei war, die kannst du noch abziehen. Aber es ist schon auffällig, dass es immer wieder diese Situationen sind, von denen man vermeintlich glaubt, es sind die man am einfachsten abschalten kann oder an denen man am leichtesten schrauben kann.
Es sind natürlich auch die du als angreifende Mannschaft am besten trainieren kannst. Das ist ja mittlerweile wie beim Basketball eine Blockwissenschaft, wer wen wann wie blockt und mit welchem Lauf man den Gegner verwirrt. Also ich kann das so schnell überhaupt ewig sowieso nicht beurteilen. Und im Training sieht man es nie, weil da sind die Zäune. Also in München ist zumindest da der große Vorhang immer zu.
Und ich habe richtig warme Gefühle bekommen gestern, als Podolski das Tor gemacht hat. Es erinnert mich, Timo, einfach an Podolski. Da komme ich ins Schwärmen.
Ja, bei dem ist das übrigens auch kein Zufall. Bei dem jungen Mainzer, 18 Jahre ist er, glaube ich, jung, der jetzt in München getroffen hat. Da habe ich nämlich das Conference-League-Spiel gegen Craiova gesehen von den Mainzern. Da hat er auch schon ein vermeintliches Kopfballtor gemacht. Da stand er am Ende knapp im Abseits. Das wurde jetzt gegen die Bayern auch lange gecheckt. Aber diese Art und Weise war 1:1 das gleiche Tor. Deswegen zahlt das auch auf das ein, was ihr gerade gesagt habt. Dieses Trainierte, dieses die gleichen Abläufe habende. Ich finde es bei den Bayern wirklich auch hochinteressant, weil es ein echtes Problem ist. Also man kann es jetzt immer wieder leicht abtun, weil in der Bundesliga ist alles im Lot und generell ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn wir dann bei den Bayern, müssen wir immer vorausschauen Richtung März, April, Mai. Das sind nun mal die Momente, die dir dieses Spiel entscheiden. Und auch gestern die Mainzer mit 15% Ballbesitz, kommen dazu 2 Toren, 1 davon Standard. Dann ist das ein Thema, über das Vincent Kompany nachdenken muss. Und ich finde auch so ein expliziter Standardtrainer, wie wir es beim FC Arsenal immer wieder sehen, ja, keine ganz schlechte Idee, weil wer in der Premier League vielleicht vorbeigeguckt hat, auch da ist wieder gegen Wolverhampton, hat sich Arsenal wahnsinnig schwer getan, auch gegen den Tabellenletzten übrigens. Aber die kassieren keinen per Standard, sondern die machen eben die Führung per Standard, weil die einfach unfassbar gute Ecken treten. Und das noch zum Abschluss zu diesem Thema. Es ist, glaube ich, das Thema, über das ich mich am meisten aufrege. Diese lieblos reingelöffelten Ecken und dann einfach mal gucken, was passiert. Da wird natürlich geblockt und da gibt's mittlerweile Laufwege. Aber ich sehe immer noch so viele Ecken, die einfach mal rein und wir gucken mal, was passiert. Und dann guckt euch bitte den FC Arsenal an. Da hat jede Ecke Struktur, jede Ecke hat eine Idee und jede Ecke wird gefährlich reingetreten. Und das muss ich verlangen können von Leuten auf dem Niveau, dass wir das auch hinbekommen, auch in Deutschland hinbekommen. Und ja, es wird einfach immer und immer wieder reingelöffelt und ich kriege jedes Mal einen Anfall.
Erinnert mich irgendwie so an die Zeiten in der Schule, wo man immer gesagt hat, wer schießt denn die Ecke? Ja, wer bringt denn sie bis rein? Wer bringt denn die Ecke bis zum Elfer? So ungefähr ist das jetzt. Also es ist Wahnsinn, ja. Stimmt, also da ist noch viel Luft nach oben. Da tut sich auch was, sieht man ja in Sachen Arsenal. Und eben, da haben die Bayern, vielleicht kriegen sie aber von Vincent Kompany so ein paar Laufwege um den Christbaum rum, irgendwie so. Wer blockt wen um den Christbaum rum? Wer in die Kugel fällt, hat verloren oder ist wie ein Gegentor. Wenn die Christbaumkugel runterfällt, zählt es doppelt. Also all diese Dinge kann man ja in Spielform gießen, nachdem ich gehört habe, dass beim Bayern das gesamte Training, das ist übrigens einer der Gründe, warum die so wenig Verletzte haben, sehr spielorientiert ist. Also da machst du nur Übungen und Formen, die dann auch im Spiel stattfinden. Das soll einer der Gründe sein, warum die Muskelverletzungen so gering sind, weil, ganz interessant, der Muskel sich so, der hat so ein Memory-Gedächtnis. Die Dinge, die er oft macht, die kann er gut wiederholen. Nur wenn was Neues kommt, dann bockt er manchmal. Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr Sportarten ausübt, die ihr zum ersten Mal macht, hat man am nächsten Tag Muskelkater, da ist der Körper nicht dran gewohnt. Also das nur am Rande, ganz interessante Geschichte bei den Bayern, jetzt deshalb in Spielform um den Christbaum rum.
Blaulicht an.
Bei den Bayern ist das Standard Blaulicht, aber beim BVB ist das echte Blaulicht an jetzt, denn 2 Spiele in Folge nur unentschieden. Und das gegen Gegner, die du einfach besiegen musst. Da gibt es einfach kein Vertun.
Für mich ist Freiburg eigentlich für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner. Deswegen war ich gestern total erstaunt, als ich vorm Spiel gelesen habe, dass der BVB die letzten 7 Spiele gegen Freiburg mit mindestens 3 geschossenen Toren immer gewonnen hat. Also Freiburg irgendwie so der Lieblingsgegner, sagt man ja schnell. Ich wusste nicht, dass Freiburg von irgendwem der Lieblingsgegner ist oder war bis gestern.
Das ist eigentlich wirklich das Spiel, was du auf gar keinen Fall spielen willst. Ich glaube nur Union Berlin Freitagabend ist noch schlimmer. Ansonsten nach Freiburg wirklich eklig. Ich finde Dortmund aktuell interessant, weil man kann es in alle Richtungen drehen. Man könnte sagen, nur 1 der letzten 8 Spiele verloren und man denkt, Mensch du, was eine Form. Wenn man sich dann aber anguckt, es schleichen sich halt zu viele Unentschieden ein. 4-mal Unentschieden gespielt. Und Uli hat es gesagt, gerade dieses Bodø/Glimt-Ding in der Champions League ist eins, was sie fest eingeplant haben, weil sie da auf gutem Kurs waren Richtung Top 8. Das wird jetzt richtig schwer. Ich finde, in Freiburg unentschieden zu spielen, so wie das Spiel gelaufen ist, das kann dir passieren. Wir haben aber auch noch den HSV im Kopf, das Unentschieden, das Stuttgart-Ding im Kopf. Also es gibt immer mal wieder so kleine Ausreißer. Nochmal, wenn wir es ihm positiv auslegen wollen, kann man sagen, Niko Kovac hat sie so stabilisiert, dass sie ganz selten verlieren, was auch eine Qualität ist. Aber in Dortmund, da ist halt immer der Wunsch nach mehr und der Wunsch eigentlich, ihr habt es zum Einstieg gesagt, wenn die Bayern dann mal schwächeln, vielleicht doch so ein bisschen kribbeln in der Liga, ja, gibt's so halt nicht.
Ja, und es war monatelang irgendwie so auf der Führungsebene, dass man das Gefühl hatte, da gibt's Knatsch, da will der eine ein bisschen mehr als der andere bekommt. Von der Mannschaft hatte ich immer das Gefühl, okay, die kriegen das irgendwie ganz gut von sich weggehalten. Kovac hat das ja auch auf seine eigene Art immer gut moderiert, hat die Bayers dieser Fußballwelt immer mit einem Lächeln eingefangen. Aber jetzt stellt sich Schlotterbeck halt nach so einem Champions-League-Spiel hin und sagt völlig richtige Sachen, wie ich fand. Frage ist nur, ob's gut tut und was so auch die Intention dahinter ist. Also ich höre auch so ein paar Sachen und dass der Vertrag von Nico Schlotterbeck noch nicht verlängert ist, das hat jetzt keine zeitlichen Entspannungsgründe, glaube ich, was ich so gehört habe.
Nein, natürlich nicht. Da war ja diese Wutrede von Nico Schlotterbeck. Also, wenn einer so aus dem Sattel geht, gibt es genau 2 Möglichkeiten. Entweder er bereitet bereits seinen Abgang vor, wo unter dem Motto, mit den Blinden habe ich keinen Bock mehr weiterzuspielen oder mit denen, die es, wenn es auf den Punkt kommt, sich nicht konzentrieren können, habe ich keinen Bock mehr. Oder er will wirklich in Dortmund bleiben und ärgert sich tödlich, dass da nichts zusammengeht und dass das trotzdem dann sein könnte, dass nicht geht. Und ich kenne ja Niko Kovac, der musste ganz schön, glaube ich, auf die Zähne beißen, um das auch gut zu heißen, dass er als Führungsspieler das darf. Nico hasst das, muss man sagen.
Ja, wurde ja scharf diskutiert, ob einem Spieler zusteht, wirklich persönlich zu werden. Und er hat jetzt keine Namen genannt, er hat aber die Einwechselspieler genannt. Da ist ja relativ klar oder leicht herauszufinden, wen er dann explizit ansprechen wollte. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand das von ihm jetzt nicht übertrieben. Also wenn du als BVB gegen Bodø/Glimt, ja, wo kein Mensch weiß, was für Fußball spielen die eigentlich und haben die eine Berechtigung, da zu sein.
Uli hat es auch schon angedeutet, dass man sich über die Mannschaft stellt, über die Mitspieler stellt. Und das finde ich halt einfach schwierig. Wenn ich mich da hinstelle, wir haben gerade 2-2 gespielt. Es kann aber so ausgelegt werden. Und allein diese Interpretation zuzulassen, ist einfach nicht clever von ihm. So können wir es, glaube ich, also würde ich behaupten. Ich
fand's aber auch nicht schlimm, jetzt nehmen wir einfach mal das der Beispiel Welt, mit den Standards, die wir hatten. Es wird nicht besser, wenn sich der Trainer mit allem Mann in den 16er stellt und sagt, wir müssen besser werden. Er muss mit dem Finger auf den zeigen, mit dem Finger auf den, du machst das, du musst das machen. Ich glaube, wenn du das Kind nicht beim Namen nennst, dann wird es auch nicht besser, ne? Klar, ja, ob du das öffentlich machen musst, weiß ich nicht, aber vielleicht hat er ja auch mal gedacht, es muss nach außen hin kommuniziert werden, damit die Leute uns auch abkaufen, bei uns knallt es jetzt halt mal.
Ja, ich bin ja, die große Frage ist ja, macht der Schlotti nach innen aus? Scheißt er dann auch den Girassi zusammen und den Adeyemi? Die 2 hat er ja gemeint als die Einwechselspieler. Macht er das dann da auch? Wahrscheinlich macht er das schon. Aber er ist ja jetzt auch, er ist gut, er ist der Beste. Aber lass mal, also die berühmte Kirche mitten auf dem Dorfplatz muss schon stehen bleiben. Nico Schlotterbeck ist vielleicht der herausragende Abwehrspieler, aber Weltklasse ist er noch nicht. Und dann musst du das auch dann mal, wie kommt das dann an in der Mannschaft, die sowieso fragil da zusammengebaut ist?
Ich finde, da ist es wieder, wir haben bei Maxi Bayer ganz lange drüber gesprochen, auch da kommt es aufs Verhältnis an. Also da kommt es wirklich extrem drauf an, wie redet er mit Gerassi, mit Adeyemi intern. Wenn die das alles schon 800 Mal gehört haben, dann denken die sich bei so einem Interview nichts. Wenn er bei den beiden so krass noch nicht das kommuniziert hat, dann wirst du dir nach so einem Spiel auch denken, ja, du bist der Tollste, alles gut, mach du mal. Dann kommt noch dazu, Vertrag, Fragezeichen dahinter, und dann kann es eine schwierige Situation werden. Ja, auch da kommt es echt wieder viel drauf an, wie stehen die Leute zueinander, untereinander. Aber ich bin ganz bei Max. Also, wenn Nico Schlotterbeck davon träumen würde, in Dortmund zur Legende zu werden und alles andere ist mir egal, dann gäbe es weniger Diskussionen, glaube ich.
Ja, aber man muss gerade bei dem Spiel gegen Bodo Klimt, also Bodo hat ja nicht gefunkelt, sondern nur geklimpt maximal. Und dann spielst du. Ja, nein, also muss man sagen. Und dann muss ich nämlich Niko Kovac jetzt mal in die Pflicht, ganz ehrlich, weil der hat die Hosen voll gehabt. Also es ist die 76. Minute, noch 15 Minuten zu spielen. Du weißt, die nächsten zwei Gegner ist Tottenham und Inter Mailand, um in der Champions League unter die ersten 8 zu kommen, was einfach wahnsinnig wichtig wäre. Und du hast Bodo Klimt vor dir und dann kommt die 76. Minute, du machst zwei Wechsel, ja, Anselmino und Korto gehen raus und Can und Ryerson, zwei Abwehrspieler, kommen. Ja, geht's denn noch? Wo ist da der Mut, auch der Mannschaft zu zeigen, Jungs, wir wollen das Spiel jetzt echt ernsthaft gewinnen? Gut, da waren jetzt auf der Bank auch nicht die Größen, aber es war immerhin noch Chubamoyeka da, den sie ja gekauft haben für gute Spiele. Der ist auch schon in der Startelf gestanden, den du einwechseln kannst. Und auch Duran Will, der anscheinend zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Ungnade gefallen war. Also ich kapiere es nicht. Und das ist einfach eine feige Auswechslung von Niko Kovac. Und so wirst du in der Champions League nicht nach vorne kommen. Weil jetzt stehen sie unter Druck gegen Inter und gegen Tottenham. Das sind zwei Spiele, da ist es nicht so sicher, dass sie die nach Hause fahren. Ich kapiere es nicht.
Ja, wenn zwei Punkte fehlen am Ende für die Top 8, dann wissen wir, glaube ich, wo wir die finden könnten.
Chapeau.
Nach Jahren der schwarz-gelben Endorphin-Dominanz ist es, glaube ich, mal andersrum. Ich glaube, die Königsblauen laufen jetzt mit stolz geschwellter Brust durch den Pott. Herbstmeister.
Wow. Also, was ein Titel, oder? Was für ein Titel.
Was ein Titel. Ich glaube, von den Schalkern wollte jetzt auch keiner die Glückwünsche da gestern ernsthaft annehmen. Sie haben es dann eher als Auszeichnung für ihre Arbeit gesehen, was es ja auch ist. Aber ich bin mir irgendwie sicher und sicherer von Wochenende zu Wochenende, dass die tatsächlich das durchziehen. Also jetzt, die gewinnen ja auch Spiele, wo sie absolut, ich will jetzt nicht Kacke sagen, aber wo sie nicht gewinnen müssen, wie halt.
Man kann schon so sagen. Dann ist also die so Spiele 1-0. Kannst du dir manchmal ja kaum angucken. So,
ja.
Man muss es ja wirklich
das ist
so
jetzt,
ehrlich
das
sagen.
Ist jetzt nicht
das
sexy,
ist ja manchmal,
ne? Aber das wenn du immer
Spaß.
Drei Punkte holst.
Nee.
Aber ich glaube, dem geschundenen Gelsenkirchener Publikum ist das gerade mal scheißegal, wie die gewinnen. Ja, also was die haben durchmachen müssen die letzten Jahre, da ist es doch komplett wurscht. Und du hast übrigens 8 Gegentore bisher. Also ich habe jetzt nicht alle Tabellen durchgeschaut, aber ich schätze mal, das ist absoluter Rekord für alle ersten und zweiten Ligen, die irgendwie von Belang sind in Europa. Also das ist schon auch etwas. Aber kommt natürlich auch. Also die Choreo war super in Gelsenkirchen. Große Fanfreundschaft, Schalke und erster FC Nürnberg. Das war sensationell, wie die da die Trikots gewechselt haben, beziehungsweise dann irgendwelche Pappen hochgehalten haben und aus dem Gelsenkirchener, aus dem Schalke-Logo wurde ein FCN-Logo. Aber dem Spiel hat das alles nicht standgehalten, das muss man natürlich sagen. Und ich finde es super. Allerdings, glaube ich, müssen die Schalker, wenn das wirklich sich so fortsetzt, da müssen sie aber jetzt ordentlich mal irgendwo Geld finden oder schürfen, nochmal in dem Stollen, wo sie reinlaufen immer, nochmal gucken, ob da noch ein paar Goldadern laufen, weil sonst wird das natürlich, wenn die in die Bundesliga wirklich aufsteigen sollten, boah.
Miro Muslic, der wird überall gelobt und das einfach sowas von zu Recht, dieses Thema Defensive, dass die so gut ist. Die haben den Loris Karius im Tor, dass der was kann, wissen wir. Der hat Vertrauen da, der stand schon in einem Champions-League-Finale, also der muss was können und der ist ein super Rückhalt. Aber wenn wir uns das davor angucken, die haben Timo Becker verpflichtet vor der Saison als den Führungsspieler. Der hat ewig lang gefehlt, verletzt, ausgefallen, wurde jetzt mal wieder eingewechselt, aber eigentlich der Fixpunkt weg und du denkst schon, oh Gott, wie soll das ohne Timo Becker werden? Sie holen vor der Saison Kartic, den Muslic noch gut kannte aus Plymouth, wo in der Vorbereitung eigentlich nur drüber gesprochen wurde, kann der überhaupt mal 90 Minuten am Stück spielen, weil der war, ich habe den in Vorbereitungsspielen auch gesehen, nach 20 Minuten an Pumpen, als wäre er ein Marathon gelaufen. Auch der hat sich extrem stabilisiert. Dann holen sie Kurucay, den kannte der eine oder andere noch aus Braunschweig. Da war der jetzt aber auch kein Sensationsinnenverteidiger. Da war der bei einem Abstiegskandidaten in Liga 2 und hat da mitgespielt. Der gehört auch zu dieser Defensive. Sie zaubern Mertcan Ayhan aus dem eigenen NLZ hervor. Gruß an Norbert Elgert, dass der beste U19-Trainer ist in Deutschland, wissen, glaube ich, alle mittlerweile, die sich mit Fußball beschäftigen. Und dann spielen die auf der Schiene, wenn sie zur Fünferkette werden, mit Vitali Becker, der jetzt auch getroffen hat, und mit Mika Valentovic. Also wer die vorher kannte, der hat bei Schalke gearbeitet. Also daraus die beste Defensive zu machen, ist so unfassbar gut und spricht so sehr für den Trainer. Dem kannst du jetzt die Statue hinstellen. Also das ist wirklich unglaublich.
Ja, über Kartic habe ich von einem geschätzten Kollegen in der Saisonvorbereitung gehört, der atmet zu schnell durch den Mund. Das ist, glaube ich, genau das, was du meintest. Der hat wie ein Maikäfer gepumpt, der ist jetzt aber absolut fit. Valentovic, der geht noch auf die Gesamtschule am Berger Feld. Das ist direkt neben der Felddienstarena. Ist jetzt absoluter Shootingstar auch in seiner Schule, in seiner Klasse. Das musst du, glaube ich, auch erstmal wegstecken. Und diese Namen, die du gerade genannt hast, also das klingt wirklich wie Zweitliga-Durchschnitt einmal zusammengewürfelt, dass die jetzt so eine Verteidigung da zusammenbringen, da muss ein Plan hinterstecken. Das ist nicht einfach, okay, das sind individuell 4, 5 gute Jungs, die machen das ganz gut. Das ist einfach, weil Miron Muslic den jede Woche, und das war am Anfang so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, okay, geht das lange gut, jede Woche, weiß ich nicht, eine Adrenalinspritze in den Hintern rammt, bevor es rausgeht und die laufen bis zum Umfallen. Aber sie wissen auch und haben verstanden, und das habe ich vorher nie verstanden, was du machen musst bei Schalke. Wenn du 90 Minuten rennst, kratzt und beißt und dann verlierst du mit 2-1, dann wirst du trotzdem mit Applaus verabschiedet. Und bei diesen ganzen Szenen, die da in der Vergangenheit abgelaufen sind, wo die Spieler ja entweder aus dem Stadion oder ums Stadion herumgejagt worden sind, da habe ich mich immer gefragt, so, wieso kommt denn mal nicht einer auf die Idee und sagt, okay, Leute, wir müssen das jetzt hier alles auf Kampf ausrichten und dann haben wir auch wieder ein bisschen Puffer, was unser Publikum angeht. Und der Puffer, der ist, glaube ich, groß jetzt. Der ist schnell angewachsen. Immer wenn ich da bin, habe ich schon vor Anpfiff das Gefühl, die Leute glauben wieder dran. Und das hattest du ja so ewig nicht. Auch bei Sky haben wir sie ja echt oft kritisch beleuchtet, weil es anders auch nicht ging. Aber im Moment, selbst wenn du was suchen würdest, ich wüsste gar nicht, ob man was finden könnte, was du so ernsthaft kritisieren kannst.
Der Wahnsinn ist ja, dass auch derjenige, der alles zusammenbaut, nämlich Miron Muslic, den kannte ja auch keine Sau, außer Frank Baumann. Und als der verpflichtet wurde, haben alle gesagt, hey, was will er denn mit dem? Wo hat er denn den her? Wieso soll der gerade Schalke jetzt retten? Ja, und das sind ja Dinge, die da zusammenkommen, absoluter Wahnsinn. Und trotzdem haben die Schalker Riesendusel gehabt, muss man einfach sagen, weil der Schiedsrichter irgendwie nicht auf dem Höhe des Spiels war. Oder genau, nein, er hatte die Qualität des Spiels, hatte auch der Schiedsrichter. Sonst wäre einfach Hasan Kurucay vom Platz geflogen. Da gibt's überhaupt kein Vertun. War gelb vorbelastet und haut dann kurz hinter der Mittellinie einen Nürnberger um. Also klarere gelbe Karten gibt es wirklich selten. Und wenn das stimmt, Klose dann nachher erzählt hat, dass er zum vierten Offiziellen gegangen ist und gesagt hat, hey, warum fliegt der jetzt nicht vom Platz, der muss doch jetzt hier vom Platz fliegen, klarer geht's doch nicht, soll der vierte Offizielle zu ihm gesagt haben, ja, der hat doch kurz vorher erst wegen taktischem Foul eine gelbe Karte bekommen. Also da hat Miro Klose ernsthaft gesagt, mir wird ja auch kein Tor aberkannt, nur weil ich 2 Minuten vorher auch schon eins geschossen habe. Also da hat er irgendwie komplett recht und der war echt angefressen und ich kann es verstehen, dass alle Klubberer sauer sind und Miro ganz weit vorne. Aber wenn du vorne dranbleiben willst, brauchst du auch einfach mal Glück.
Und die Düsseldorfer Fanszene können wir auch beruhigen. Die Fortuna zwar abgerutscht auf Platz 17, aber bald kommen die Usman Dembeles und Jadon Sanchos dann an den Rhein. Denn Sven Mislintat ist der Nachfolger von Klaus Allofs, wo es jetzt doch alles ein bisschen schneller ging als geplant. Eigentlich sollte Allofs ja noch bis Saisonende, so war ja scheinbar oder vermeintlich die Verabredung, bleiben. Aber jetzt übernimmt er logische Reihe. Ne? Der war beim BVB, bei Arsenal, bei Ajax, beim VfB Stuttgart und jetzt halt Fortuna Düsseldorf. Und jetzt wird er da die Supermannschaft als der Superchef zusammenstellen. Ganz easy.
Es ist bitter nötig, wenn wir uns die Tabelle angucken. Also Stand jetzt müsste er für eine Drittligamannschaft planen. Die sind 17. Fortuna Düsseldorf. Da bin ich jedes Mal erschrocken, wenn ich auf die Tabelle gucke. Aber sie spielen halt oft auch so wie ein 17. Trainerwechsel zu Markus Anfang überhaupt nicht gefruchtet. Gefühlt hat der noch keinen Punkt geholt in dieser Liga.
Ein Spiel gewonnen.
Und Fortuna Düsseldorf.
8 oder 9 ja. Jetzt.
Und Magdeburg fängt langsam an zu punkten. Die spielen auch richtig guten Fußball. Die sind jetzt vorbeigezogen. Natürlich ist das unten alles eng, also bis Platz 13 sind 3 Punkte, das kann schnell gehen. Und trotzdem, Sven Mislintat muss da mal das Diamantenauge so richtig einstellen, wahrscheinlich schon im Winter, sonst könnte das eine ganz bittere Nummer werden.
Ja, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Markus Anfang, wenn er dann den Dembélé, wenn der wirklich kommt, dass er den auch perfekt trainieren kann, weil die zwei passen wirklich super zusammen. Nee, also es ist alles so lächerlich, was da in Düsseldorf passiert. Also diese Verpflichtung von Markus Anfang, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der, ja, dass das alles von Klaus Allofs inszeniert war, weil der kennt sich ja eigentlich im Fußball sehr gut aus und wird jetzt relativ unwürdig abserviert, ist, glaube ich, freigestellt worden, weil Mislintat jetzt kommt. Der, wenn ich das so richtig rekapituliere, ohne wirklich die Insiderkenntnisse zu haben, aber überall jetzt in den letzten Stationen nicht unbedingt im Guten gegangen ist. Und sie hatten einen guten Trainer, der hat nicht so funktioniert, zugegebenermaßen mit Daniel Thun, aber da stand Fortuna Düsseldorf für eine Art zu spielen und es hat nicht immer funktioniert. Aber sie waren auch, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld und jetzt sind sie ganz, ganz hinten drin. Da hat alles überhaupt nicht geklappt und ich glaube, sie müssen auf der Stelle, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen, auch über den Trainer nachdenken, weil wenn einer nicht nur nicht funktioniert, sondern praktisch jeden noch schlechter macht, das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Also da könnte das Weihnachtsfest dann für Anfang vielleicht noch schön werden, weil er ja eine Abfindung kriegt.
Ja, also Klaus Allofs hat ihn ja geholt, zumindest wird es so kolportiert. Jetzt hat er erst seinen Rückzug angekündigt und jetzt wurde er schon vollzogen. Er wurde zurückgezogen, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Es wird jetzt die Position von Markus Anfang nicht gestärkt haben. Und es reicht ja eigentlich, wenn wir auf die sportliche Bilanz gucken. Also viele Spiele darf sich Markus Anfang so nicht mehr erlauben. Jetzt ist Sven Mislintat da. Ist die Frage, Timo, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Guckt sich Mislintat das erstmal 4, 5 Spieler an? Weil wenn er jetzt direkt einen neuen Trainer holt und der geht auch mit 0 Siegen aus den ersten 3 Spielen raus, dann ist er auch erstmal ein bisschen angeruckelt. Ne? Jetzt kannst du ja sagen, okay, der Anfang, das ist nicht mein Mann. Warte ich erstmal
halt
ab
genau
und verschaff mir selber ein bisschen Zeit.
Das ist ja ganz oft der Move von einem neuen Sportvorstand, Sportdirektor, der sagt, okay, der jetzige Trainer, das haben wir sogar im Erfolgsfall teilweise gesehen, ist nicht meiner, sondern ich brauche eine Vertrauensperson und ich will das mit meinem Mann gemeinsam aufbauen, hier die ganze Geschichte. Und dankbarer als die Winterpause geht's dann ja kaum. Heißt, das eine Spiel noch irgendwie rumbringen. Ich habe die Bilanz von Markus Anfang gerade nochmal nachgeschaut. Mit Pokal 9 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen. Also Argumente gibt's eben nicht viele. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, außer die zwei sehen sich und schockverlieben sich ineinander, dass dann Sven Mislintat dafür sorgen wird, dass sein Mann kommt und dass sie gemeinsam wirklich einmal den kompletten Cut ziehen und sagen, das ist jetzt Fortuna Düsseldorf 2.0 in dieser Saison. Weil, also dafür ist der Zeitpunkt ja wirklich gut. Die Winterpause ist nicht lang und trotzdem eben mal der Moment, nicht ein Spiel nach dem anderen und dann sich das Ganze mal anzuschauen. Von daher, ich glaube, das ist jetzt nicht die steilste aller Thesen, dass da bald ein neuer Mann auf der Trainerbank sitzen könnte.
Was war denn da los?
Vielleicht wird ja Anfang Mislintat das, was Slot und Salah jetzt doch zu sein scheint. Große Liebe. Er ist zurück. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ich hätte letzte Woche einen Fünfer drauf gesetzt, dass wir ihn nie wieder für Liverpool sehen. Jetzt kommt er und bereitet sogar noch ein Tor vor. Ist jetzt wieder alles Friede, Freude.
Naja, also man muss bei dieser Geschichte wieder dazu sagen, er saß erstmal nur auf der Bank. Ich glaube, das fand er dann auch nicht witzig. In der Welt von Mo Salah wird er sich schon gedacht haben, okay, ich werde jetzt wieder integriert und ich stehe gegen Brighton in der Startelf und kann so richtig groß aufzaubern. Er wurde dann in der ersten Halbzeit
eingewechselt. Ich darf alleine gegen Brighton spielen.
Ja, eigentlich ja. Also im Selbstverständnis von Mo Salah hätte er das Spiel wahrscheinlich auch alleine gewonnen.
Hätte gereicht.
Er wurde jetzt in der ersten Halbzeit eingewechselt nach einer Verletzung, durfte dadurch relativ viele Minuten sammeln, hat es dann auch gut gemacht, fairerweise, hat dieses Tor vorbereitet und er hat auf jeden Fall mal die Liebe der Fans bekommen. Die sind ihm nicht so böse über dieses Interview. Also als er schon bereit stand, haben sie alle gesungen, Mo Salah, Mo Salah. Er ist noch immer der Held von Anfield, die vergessen da nicht so schnell. War ja auch so ein Thema, dass die Leute gesagt haben, okay, wie reagieren sie? Vielleicht gibt es sogar Pfiffe, weil er sich gegen den Verein gestellt hat, gegen die eigene Mannschaft. Die Antwort von Anfield war klar, sie sind mit ihrem ägyptischen König. Und trotzdem, nach dem Afrika-Cup, Uli, du hast dich mit dem Thema ja auch viel beschäftigt, Max genauso. Boah, also ich bin immer noch nicht 100% überzeugt, dass er da in der Rückrunde weiterspielen wird.
Ja, was ja mal ganz wichtig war, und da verstehe ich Arne Slot einfach nicht, der hat erst am Tag vor dem Spiel mit ihm mal wieder geredet anscheinend. Er hat das in der PK angekündigt, ich werde morgen mit ihm reden und dann werden wir schauen, was am Spieltag rauskommt. Also da hat er ja zugegeben, dass Mo Salah grundsätzlich schon recht hatte, dass er das Tischtuch mit dem Trainer irgendwie komplett zerschnitten war. Und egal wie er spielt, egal, dass niemand größer wie der Verein ist, stimmt ja alles. Mo Salah ist schon ein anderer Spieler. Er ist größer als andere Spieler, weil er eine andere Historie hat, besser war. Er ist das Gesicht der Mannschaft oder eines der Gesichter, das diese riesige Klopp-Ära überhaupt geprägt hat oder die geprägt haben. Und deshalb verdient er auch eine andere Behandlung. Die hat er bekommen. Jetzt sind sie wieder glücklich. Ich glaube, außer Arne Slot. Und deshalb bin ich mir auch nicht so sicher, ob er nach dem Afrika-Cup auch zurückkommt.
Du bist ja wirklich beharrlich mit deiner Meinung, ne? Dass das von Salah, dieses Verhalten, okay ist. Ich kann jetzt schwer...
Ich sag nicht okay, aber ich kann es eher nachvollziehen, als wenn Nico Schlotterbeck spricht.
Ja, ich finde es schwierig, in Relation zu setzen. Ich kann das auch jetzt schwer durch das Herz eines Liverpool-Fans beurteilen, aber dass die Fans auch noch applaudieren nach so einer Nummer, das finde ich ein bisschen tragisch, auch den anderen Spielern gegenüber, weil die könnten sich das nicht erlauben, also nimm wen du willst, nimm Szoboszlai, nimm Wirtz, nimm McAllister, wenn die sich so benehmen würden, dann würden sie nicht mit Applaus zurückempfangen werden. Klar hat er viel das geleistet. Das
sind doch nicht so gut wie, sind haben auch nicht geleistet, auch bestätigt, das, was Mo Salah geleistet hat.
Ja, aber das eine, das rechtfertigt das andere ja nicht. Also er kann ja wegen mir auch eine Schnute ziehen, aber zu sagen, dass der Verein ihn vor den Bus wirft, also da werde ich nicht drüber kommen. Und ja, aber es ist ja martialisch und ich glaube, so war der Umgang von Liverpool nicht gedacht und auch nicht ausgeführt in seine Richtung. So, der ist halt, was das angeht, scheinbar auch ein bisschen sensibel, denkt sich, er könnte sich das rausnehmen und ja, jetzt, wenn der dann mit Standing Ovations zurückempfangen wird, dann, also ich hätte nicht damit gerechnet. Ich war ehrlich gesagt erstaunt. Ich wäre auch eher, wenn ihr mich vorher gefragt hättet, auf der Pfiffe-Seite gewesen, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht gibt's so ein bisschen ein negatives Grundrauschen, wenn er sich da warm macht und dann so ein Empfang, als käme jetzt der vertriebene der Sohn König zurück. Das, ja, der König, bitte, danke.
Der Pharao.
Das fand ich übertrieben, Pharao, ehrlich gesagt. Und ja, ärgert mich.
Ja, aber Max, du, was mir da natürlich noch einfällt, ich weiß nicht, hast du auf X und auf Insta gesehen, wie die Fans denken vor ein, zwei Wochen, ja, wie Arne Slot beschimpft wurde, wo sie ihn sich hingewünscht haben? Ich glaube, da haben sie, sie haben eher den Trainer am Kicker gehabt als Mo Salah, als denjenigen, der schuldig ist, obwohl er ja auch nicht gut gespielt hat. Aber das hat sich Mo Salah erarbeitet.
Genau das glaube ich eben auch. Also diese sportliche Situation insgesamt ist dann sehr für Mo Salah ausgelegt worden jetzt, weil mit Slot alle nicht so ganz glücklich, letzten Wochen nicht so stark, auch ohne Mo Salah ja nicht wirklich gut gespielt, nur 3-3 gegen Leeds und so weiter. Und deswegen wurde er dann wieder als der Heilsbringer gesehen, der jetzt unrechtmäßig unter dem Bus, vor dem Bus geworfen wurde vom Verein. Ich glaube auch, wenn Liverpool gerade alles gewinnen würde und Mo Salah hätte für Unruhe gesorgt in so einem erfolgreichen Konstrukt, hätten die Fans wahrscheinlich anders reagiert. Aber ich bin ganz bei Max, für mich hat es sich auch komisch angefühlt, weil ich auch immer noch dieses Interview echt schwierig finde, vor allem mit der Vorgeschichte von Mo Salah, dass er sich eben immer eigentlich nur dann äußert, wenn es irgendwie um ihn selbst geht. Selten für den Verein, sondern mehr für sich selbst. Und trotzdem, natürlich ist er einer der Größten der Clubgeschichte, dürfen wir nie vergessen. Sie sind alle dankbar, ist auch gut so. Aber ja, irgendwie, ja, es fühlt sich nicht gut an. Und ich habe auch das Gefühl, langfristig für Liverpool oder mittelfristig auch Richtung Rückrunde, vielleicht ist es besser. Sie müssen eh was tun an der Mannschaft, weil so in der ganzen Konstellation wird es nicht weitergehen. Und dann vielleicht einen der alten Köpfe weg für frisches Blut, Florian Wirtz und Co. Ich glaube, es könnte der bessere Weg sein.
Und es gibt ja schon mal Statements von der Saudi League, dass Mo Salah sich aussuchen dürfte, zu welchem Club er dann geht. Darüber müssen wir, finde ich, auch mal sprechen. Also an welchem absurden Punkt sind wir eigentlich angekommen? Früher waren es so einzelne Vereine aus dem Ausland, die viel Kohle hatten, die dann die Spieler gejagt und gelockt haben. Und inzwischen steht da so eine Maschinerie hinter, die sagt, es ist eigentlich völlig wurscht, wo der spielt. Hauptsache, der spielt bei uns in der Liga und bringt uns ein bisschen Publicity.
Ich kann schon verstehen, dass die Saudi League den unbedingt will. Das ist der absolute Superstar von Afrika. Also ganz Afrika ist stolz auf diesen Mann und diese Region dürstet nach einem Local Star. Und da ist Mo Salah der allerbeste, das beste Aushängeschild. Man muss sich mal vorstellen, bei der Präsidentenwahl in Ägypten wurde der Präsident zwar gewählt, aber Mo Salah bekam, glaube ich, 100.000 Stimmen. Da haben die Menschen einfach seinen Namen auf den Wahlzettel gekritzelt, ohne dass der drauf stand. Also man kann sich das nicht vorstellen, was der für Standing hat. Der ist Pharao dort. Und das wäre natürlich der absolute Coup für die Saudi League und möglicherweise für Liverpool ein kleines Refinanzierungsmodell am Ende.
Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, aber das, finde ich, macht es nicht besser. Also auf was ich eher hinaus wollte, da geht es ja, also spätestens das, also ich wusste es schon vorher, aber spätestens das zeigt doch, da geht es um alles, nur nicht um Fußball.
Ja, natürlich. Geht um Macht und Geld und Reputation und am Ende auch um Greenwashing.
Ja, gut. Egal, wir werden so ein Angebot nie bekommen. Deswegen können wir auch drüber lästern.
Schade.
Ne?
Schade.
Wenn wir sportlich nochmal reingucken in die Premier League, das ist schon ganz schön eng. Also in Deutschland träumen wir ja davon, dass alles schön eng ist. In England ist es das. An der Spitze oben Arsenal 2 Punkte nur vor Manchester City und 3 Punkte nur dahinter. Aston Villa hat, glaube ich, in Deutschland kaum einer auf dem Schirm. Ich habe sie jetzt am Wochenende kommentiert, haben 3-2 gewonnen bei West Ham, haben eigentlich nicht gut gespielt, aber haben das Ding halt am Ende gezogen. Wie sagen wir dann immer als Kommentator, wie eine Spitzenmannschaft haben sie das über die Ziellinie gebracht, das Ganze? Ja, Schalke, genau. Im Schalke-Stil zu Ende gebracht, das Ganze. Und die haben jetzt einen unfassbaren Lauf, haben die letzten 9 Pflichtspiele alle gewonnen. Und noch beeindruckender, wenn wir weiter zurückgucken, 15 der letzten 17 Spiele alle gewonnen. Das ist eine unglaubliche Bilanz, das Team von Unai Emery. Und sie sind unfassbar heimstark. Jetzt haben sie am Wochenende auswärts auch mal wieder gewonnen. Aber in den Top-Ligen in Europa war in den letzten 3 Jahren keine Mannschaft zu Hause besser als Aston Villa. Also auch nicht die Bayern, die ja gefühlt jedes Spiel gewinnen. Aston Villa hat da die meisten Punkte geholt. Also seit Jahren konstant gut. In dieser Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, obwohl der Saisonstart echt katastrophal war. Die ersten 6 Spiele nicht gewonnen. Und da war es auch schon mal plötzlich ein bisschen unruhig bei Unai Emery. Sie haben an ihm festgehalten. Und er hat da eine Mannschaft zusammen, die schon seit vielen, vielen Jahren so im Kern zusammen ist. Weil, das ist wahrscheinlich das Interessanteste sogar bei Aston Villa in dieser Saison, die haben im Sommer mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Und das in der Premier League, wo ja alle eigentlich die Millionen nur so rausblasen, haben die noch ein Plus gemacht, weil sie auch so ein bisschen auf die finanziellen Regeln gucken mussten in England. Aber dann so eine Mannschaft da zusammenzustellen, finde ich echt beeindruckend. Sie wehren sich noch so ein bisschen gegen den Stempel-Titelanwärter. Unai Emery sagt auch, komm, wir genießen jetzt einfach mal den Moment und gucken mal, wohin uns das führt. Aber Aston Villa, die machen echt Spaß. So ein paar Ex-Bundesliga-Spieler sind dabei mit Jadon Sancho, mit Daniel Mahlen, die jetzt nicht die Hauptrolle spielen, gerade in der Premier League, aber trotzdem wichtige Minuten sammeln und haben mit Morgan Rodgers, wahrscheinlich den Lieblingsspieler von Thomas Tuchel in der englischen Nationalmannschaft, der spielt so eine Zehnerrolle oft bei denen, mal so ein bisschen weiter über links und hat zuletzt sogar Jude Bellingham in der Nationalmannschaft auf die Bank verdrängt. Also wer die vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, wer Morgan Rodgers noch nicht auf dem Schirm hat, guckt euch das mal an. Auch jetzt am Wochenende doppelt getroffen. Das ist eine Mannschaft, die richtig Spaß macht.
Und man muss natürlich dazu sagen, Unai Emery ist ein hochsympathischer Mann, der echt Ahnung vom Fußball hat, hat nicht umsonst die Europa League, glaube ich, 400 Mal gewonnen, 473 Mal gewonnen. Und der wird in England ja immer so ein bisschen verarscht, weil sein Englisch also sich nicht so steigert wie seine Mannschaften auf dem Spielfeld. Und trotzdem hält er da an seinem Ding fest. Englisch wird nicht besser, die Mannschaften werden besser, da soll es hinkommen. Und ich habe den mal ja treffen dürfen, hochsympathisch, Ahnung vom Fußball hat er auch. Also schon allein dem würde ich es gönnen, wenn du immer so hochgenommen wirst, gerade vom englischen Boulevard, von der ganzen Presse, dann sagt er, Ella Badge, so soll es sein.
Ich habe eine nette Geschichte zu Unai Emery. Haben wir 2 Minuten Zeit?
Natürlich.
Ja. Ich war mal mit meinem alten Arbeitgeber mit dran in Sevilla bei der Europa League, als er dort Trainer war. Da hat irgendeine deutsche Mannschaft gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Gladbach oder Wolfsburg? Ich weiß es nicht mehr. Und während dieser Zeit hat ein Freund von mir, ein Schulfreund, in Sevilla so ein Erasmus-Jahr gemacht. Ich glaube, der war 2 oder 3 Wochen da, hatte vorher so einen Spanisch-Grundkurs gemacht. Also konnte, glaube ich, 2 Bier bestellen und das war's. Und den haben wir dann am Abend vorher getroffen mit dem ganzen Team und unser Fußballchef, der die Sendung dann auch am nächsten Tag geleitet hat, hat gesagt, Bene, so heißt mein Freund, könntest du morgen unseren Übersetzer machen bei Unai Emery? Und Bene hatte da, glaube ich, auch schon 2, 3 Bier getrunken und hat gesagt, ja, kriege ich bestimmt hin, können wir machen. Und dann hat Andrea Kaiser, die geschätzte Kollegin, ein Interview mit ihm gemacht. Bene, mein Kumpel, stand zwischen den beiden. Und ich habe mir das Ganze auf dem Übertragungswagen angeguckt. Und unser Regisseur Seba ist Spanisch-Muttersprachler und hat sich während dieses Interviews unfassbar kaputt gelacht und hat gesagt, also was dein Kumpel da für einen Quatsch übersetzt und erzählt. Das hat wirklich nichts damit zu tun. Aber Unai Emery wahrscheinlich auch, weil er nicht gemerkt hat, wie er da übersetzt wurde, hat es sehr, sehr souverän und seriös durchgezogen.
Finde ich super. Ja, es ist seriös. Und man muss ja dazu sagen, ich kenne solche Interviews, habe auch schon welche geführt, wo ich nur gehofft habe, dass mein Gegenüber mich versteht und habe mir gedacht, also beim Rückübersetzen hast du ja Zeit, da kannst du es dann vom Spanier übersetzen lassen. Aber sehr schön, sehr schön, sehr schön auf jeden Fall. Und ist doch gut, alle glücklich am Ende. Schau, und ein gutes Interview rausgekommen.
Ein Spanisch-Deutsch-Interview. Ich nenne seinen Namen nicht. Er hat mit Mendieta ein Interview geführt, hat auf Spanisch, also auf so Bierkönig-Spanisch ihn gefragt und Mendieta hat so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen und dann ist das war die beste Reaktion, die er hätte zeigen können. Er hat auf die spanische Frage mit Englisch geantwortet. Weil er sich, glaube ich, dachte, ich möchte den Sportsfreund hier jetzt nicht komplett aus der Fassung bringen.
Er konnte zwar auch kein Englisch, aber egal.
Der Flop der Woche.
Topspiel. Wir müssen noch schnell drüber reden zum Abschluss. Du warst vor Ort.
Ich komm drumrum.
Leverkusen gegen Köln. Wir haben das Skorpion gesehen.
Martin Terrier. Auch Max.
Erzähl ja, uns,
Terry. Das war schon ein geiles Tor, muss man sagen. Also, ich glaube, Erik Martel hat das gesagt, was ich gedacht habe. Wenn er den so gewollt hat, dann war es Weltklasse. Und ich glaube, der hat er so gewollt.
Ja, und den hat er so gewollt. Dass er ihn so getroffen hat, das ist mit Sicherheit natürlich auch ein bisschen dem Glück geschuldet. Aber dass der gewollt war, sehe ich schon. Der wollte ihn ja nicht irgendwie wie damals Igita mit der Doppelferse irgendwo wegdonnern. Ja? Nein, der wollte das Tor schießen.
Es gab ja drumherum ein paar Probleme am Stadioneinlass. Also ich kann da jetzt nichts bestätigen oder dementieren, aber die Kölner Fanszene mit rund 500, 600, die Aktiven, die dann auch die Stimmung anheizen im Block, die sind gar nicht erst reingegangen, weil es angeblich zu Nacktkontrollen durch die Polizei gekommen wäre. Deswegen sind die abgedampft. Die Leverkusener Fanszene, das ist dann echt interessant. Also Riesenrivalen, aber die haben sich solidarisiert, als sie davon mitbekommen haben. Ich glaube, das Spiel lief ein paar Minuten und dann sickerte so die Meldung durch, sind dann auch aus dem Stadion gegangen. Das ist irgendwie witzig, so bei aller Feindschaft, die da herrscht, in solchen Momenten, wenn es dann gegen die Obrigkeit, gegen die Polizei geht, dann sind sie trotzdem irgendwie, wie nennt man das dann? Kumpels in dem
in den
Fall.
Farben und getrennt, in der Sache vereint, wird dann, glaube ich, immer
doch
gesagt.
Das ist doch der schöne Satz, den man da immer sagt. Ja, deswegen die Stimmung, das war leider nicht so würdig. Ich glaube, für den FC war es auch nicht gut, weil so die Grätsche, die dann gefeiert wird nach 3-4 Minuten oder der erste Angriff, der erste Eckball, wo dann das erste Mal so der Gästeblock richtig laut wird. Ich glaube, das hat dann schon gefehlt. Ich glaube, das fehlt so einem Team, was es eigentlich gewohnt ist, von den Fans immer getragen und nach vorne gepeitscht zu werden, gerade in solchen Spielen dann doch so 3-5%. Würde ich glauben, aber am Ende des Tages muss man ehrlich sein, also Leverkusen hat das gut gemacht. Der FC hätte, wenn überhaupt, in der ersten Halbzeit ein, zwei Nadelstiche setzen müssen. In der zweiten Halbzeit war es dann gar nichts mehr und wer so ein Tor schießt, der verdient dann auch den Sieg am Ende.
Die Glaskugel.
Uli hatte Karim Adeyemi keinen Einfluss aufs Spiel. Weiß gar nicht, ob er überhaupt Minuten gesehen hat. Den können wir aber mal sehr schnell streichen. Bei Max war es Said Elmaler. Max, du warst vor Ort. War das ein Punkt wert, die Leistung?
Also wenn Waldschmidt sich einmal besser anstellt, dann hat auf jeden Fall Elmaler einen Assist auf dem Konto.
Ja, gut, also ein Fastpunkt, sagen. Ein Fastpunkt für Max. Ja. Und ich hatte Jonas Hilfspunkt. Hofmann. Auch da, Max darf jetzt entscheiden. Jonas Hofmann, wie war er?
Der war tatsächlich in der ersten Hälfte gar nicht schlecht, hat viele Bälle bekommen. Aber jetzt ein Faktor war der auch nicht, wenn man ehrlich ist.
Nee, ich würde auch behaupten, das war eine absolute Nullrunde. Und dann gehen wir wahrscheinlich in die letzte Glaskugel des Jahres, weil es ist dann der letzte Bundesligaspieltag, der ansteht vor der Winterpause. So und dann müssen wir vorausgucken.
Ist das die zweite Nullrunde in Folge bei uns, ganz kurz?
Ja, also es ist für uns auch gut, dass die Winterpause naht, dass wir mal durchatmen können und uns hinterfragen wollen, glaube ich.
Energie sammeln. Soll ich mal anfangen?
Ja, bitte, Gerne. Fang doch an.
Okay, also wir haben unter anderem Heidenheim Bayern, das ist noch am Sonntag. Dann haben wir Augsburg-Bremen. Augsburg-Bremen, da bin ich sehr gespannt. Also nach der Klatsche, die Werder jetzt noch zusätzlich auf diesen Derby-Frust bekommen hat, gegen Manuel Baum und Augsburg auswärts, boah, das ist schwierig. Ich bin ja schon mal so gut gefahren mit Kade. Den habe ich ja aus dem Nichts nominiert. Und weil ich den nominiert habe, hat der dann auch ein Tor gemacht. Deswegen gehe ich nochmal mit dem. Ich mach's nochmal. Augsburg, gut, Kade, okay. Und dann schießt er den FCA an den Bremern vorbei.
Gut, ich gehe mit Daniel Bauer, der Trainer der letzten Stunden, Tage, der Mann des VfL Wolfsburg. Ich glaube, er wird Trainer bleiben in Wolfsburg und wird natürlich unter den Christbaum nochmal ein paar Punkte legen.
Du findest ja, immer wieder neue Lücken in dem System. Jetzt werden schon Trainer nominiert.
Aber ich finde in dem Fall das sogar in Ordnung. Ich habe auch das Video von Daniel Bauer nach dem Spiel in Gladbach, nach dem Sieg in Gladbach gesehen, wie er mit der Mannschaft umgeht. Also ich würde das Uli geben und ich gehe mit einem, damit wir auch endlich mal wieder Punkte holen. Dennis Undaf im Heimspiel gegen Hoffenheim, der ist so unfassbar gut drauf, der spielt so einen guten Ball. Das ist auch aktuell der WM-Undaf. Also wenn jetzt Mai wäre, dann hätte einer sein Ticket auf jeden Fall schon mal sicher, würde ich behaupten. Also genau. Dennis Undaf,
für Lennart mich Glaskugelmann.
Ja, jetzt haben wir es doch auch noch drin.
Aber wollte man auch WM getroffen, ne, am Wochenende.
Oh, hör auf. Ein Eigentor, so selten gesehen, war ein perfekter Kopfball von Nick Woltemade im Derby gegen
Besser
Sunderland.
Besser kannst du machen.
Aber ins eigene Tor, auch noch da nochmal der Hinweis. Ja, also Sky Sport Premier League auf Instagram kann man sich das alles angucken. Ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal so ein richtig bitterer Moment für ihn. Aber wir sind schon sehr lang. Wir haben gleich die Stundenmarke geknackt.
Ja, lass uns durchziehen. Ja, und wenn jetzt Trainer schon erlaubt sind hier, dann nehme ich in der ersten Folge 26 nehme ich Hennes. Da habe ich einen Punkt sicher.
Geist Bock?
Ja. Ja,
genau. So weit seid ihr in Köln schon gekommen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herrlich. Hennes, tschüss. Hennes ist der Mann des Tages. Okay. Also dann, schöne Zeit, schönen Advent noch. Wir haben keine Bundesligaspiele jetzt unter der Woche. Da können wir uns ganz auf den nächsten Montag konzentrieren.
Jawohl, schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Ciao, servus, wiederschauen.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.